die kleine Bibel vor sich haben, bitte, hier sind noch welche, wer zuerst kommt. Mal zuerst. Es ist wichtig, dass wir die Bibel vor uns haben, du verstehst es dann besser. Ja, Gottes Wort. Ich möchte noch beten. Danke, dass du uns dein Wort gibst, Herr Jesus, dass du durch dein Wort zu uns redest. Bitte öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Sprich du bitte durch dein Wort zu uns. Amen. Gottes Wort ist so wie dieser Stein, wie wir gerade gesungen haben. Ja, der ins Wasser fällt, wenn das Wasser noch ganz ruhig ist, in der Früh. Und ich lese gleich in der Früh in der Bibel, noch stille Zeit, dann ist dieses Wort dieser Stein, der Kreise zieht. Diese Wellen, die ziehen dann Kreise, die beeinflussen meinen Tag. Und das ist Gottes Wort. Und im 1. Thessalonicher 1, die Verse 4 und 5, möchte ich nochmal lesen, wo Paulus schreibt, wir wissen von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Quellen. Das ist passiert, als Paulus das Evangelium in Thessalonich verkündet hat. Er hat eine große Zuversicht gehabt, dass das Evangelium wahr ist, dass es Gottes Wort ist. Und die es gehört haben, die Thessalonicher, die haben das Evangelium aufgenommen und sie haben diese Zuversicht gehabt, dass da nicht Paulus in erster Linie zu ihnen redet, sondern Gott selber, weil es Gottes Wort diese Botschaft ist. Und genauso ist es auch heute. Gottes Wort ist aktuell und Gott redet heute zu uns, wenn wir uns Gottes Wort anschauen. Und Gottes Wort hat Kraft und Gottes Wort ändert Leben, oder? Das können wir, die wir da sind, wenn wir Christen sind, bezeugen. Gottes Wort ändert Leben, gibt neues Leben. Und Gottes Wort schenkt Wachstum. Wachstum passiert, Wachstum ist wichtig. Aber wenn man jetzt die Blätter verwelken sieht im Herbst, aber sie kommen wieder. Es passiert dann wieder Wachstum. Das ist so ein regelmäßiger Kreislauf und Prozess. Und beten wir, dass wir das erleben, auch heute, wenn wir Gottes Wort hören. Und Paulus geht es um Wachstum. Wenn er Gottes Wort an die Thessalonicher gepredigt hat, dass er eine neue Gemeinde hier entstanden haben will und dass diese neue Gemeinde wächst. Und die Verse, die wir uns heute anschauen, da geht es um eine Freude, die so rauskommt, wenn Wachstum passiert. Ja, und die Folge daraus ist Gebet. Und wir wollen uns zwei Zutaten von diesem Gebet anschauen. Es geht eigentlich in diesen ganzen Versen, Kapitel 3, 6 bis 13, um ein Gebet von Paulus. Ja? Die Verse vor Vers 9 sagen uns, wofür Paulus dankbar ist. Und die Verse ab Vers 10 sagen uns, wofür Paulus bittet. Das sind eigentlich die zwei Schwerpunkte im Gebet. Oder? Gebet ist immer Dank und Bitte. Man soll nicht nur bitten, sondern man soll danken und bitten. Und das werden wir auch heute tun. Also die Verse 6 bis 9, wofür Paulus Gott dankbar ist. Danken ist großartig, oder? Wenn du dankbar bist, dann vergisst du das andere oft, das Negative. Ja? Die Gefahr ist nämlich, dass wir nicht genug dankbar sind. Für andere Christen. Woran denkst du, wenn du an andere Christen denkst? An Geschwister. Was ist das Erste, woran du denkst? Ruhe. Na, oder? Schon gibt's auch. Ist es Dankbarkeit? Der Paulus war so. Er nimmt sich bewusst Zeit, dankbar zu sein. Ja? Und auch wir müssen uns Zeit nehmen, dankbar zu sein. Wofür dankbar jetzt konkret? Der erste Grund, warum Paulus dankbar ist, dass die Christen in Thessalonich wachsen. Dass sie wachsende Christen sind. Es ist eine junge Gemeinde und Timotheus ist mit einer großartigen Botschaft zum Paulus zurückgekommen. Ja? Paulus und seine Begleiter, Silas, Timotheus, die waren in Korinth und Paulus hat gesagt, ich möchte wissen, wie geht es den Thessalonischen. Er hat dann Timotheus hingeschickt und der ist jetzt mit einer großartigen Botschaft zurückgekommen und dieses Wort, diese Timotheus ist zu uns zurückgekehrt und hat uns gute Nachricht gebracht. Dieses gute Nachricht bringen, das ist im Griechischen so wie das Evangelium bringen. Praktisch, er hat evangelisiert, indem er diese gute Nachricht gebracht hat. Warum? Das sehen wir dann in den Versen später. Das hat Motivation geschenkt. Paulus ist richtig aufgelebt. Ja? Er hat guten Bericht gebracht und der gute Bericht war, die Christen in Thessalonich vertrauen immer noch auf Jesus. Das war die großartige Nachricht. Er hat verkündet, Vers 6, von euren Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allzeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen. Und Vers 7, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Sie vertrauen auf Jesus, sie glauben an Jesus. Immer noch. Das heißt, die Gemeinde besteht aus wachsenden Christen. Sie ist auch in der Zahl gewachsen, aber persönlich sind die Christen gewachsen. Ja, es war nicht leicht in der Gemeinde, weil sie haben Bedrängnis gehabt, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben oder in der Apostelgeschichte 17 lesen können, da hat es Widerstand gegeben. Ja, es hat den jüdischen Menschen in der Stadt überhaupt nicht gepasst, dass da so eine christliche Gemeinde entsteht. Sie haben Widerstand erlebt, aber sie glauben immer noch an Jesus. Sie vertrauen immer noch Jesus. Ihr steht fest auf Jesus. Trotz Bedrängnis, trotz Widerstand. Und das ist großartig. Und Paulus ist extrem dankbar dafür. Und das füllt ihn mit Freude. Das heißt, diese Christen in Thessalonich sind so lebendig, dass sie sagen, egal was kommt, ich vertraue auf Jesus. Sie waren keine Schaukelstuhl-Christen. Das heißt, dass sie gesagt haben, ja, ich habe jetzt Jesus, ich bin errettet, jetzt kann ich mich in den Schaukelstuhl legen und warten, bis er wiederkommt, zum Beispiel. Und Paulus sagt, ihr seid gerade nicht so, sondern ihr steht fest auf Jesus. Vers 8 ist großartig, oder? Vers 8, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn nun leben wir richtig auf, sagt Paulus, wenn ihr feststeht im Herrn. Es gibt Paulus einen neuen Sinn, mehr oder weniger. Ja? Wenn die Christen in Thessalonich feststehen auf Jesus. Weil wahrscheinlich waren die in Korinth auch oder ein bisschen deprimiert und es ist nicht so gelaufen, wie sie ihn vorgestellt haben. Und jetzt ist Timotheus mit dieser großartigen Botschaft zurückgekommen. Sie leben richtig auf. Weil ihr auf Jesus vertraut, leben wir richtig auf, trotz aller Probleme. Das ist wirkliches Leben, wenn wir das hören. Das ist wahres Leben, wenn wir hören, dass ihr wächst, dass ihr am Wachsen seid. Wie geht es uns, wenn wir an Wachstum denken, an Wachstum im christlichen Glauben? Was können wir tun, um weiter zu wachsen, um das ein bisschen zu gießen, zu düngen? Ja? Eine Pflanze dran ziehen hilft nichts. Wir brauchen, es braucht Zeit. Wir müssen uns mit Gottes Wort beschäftigen, Gemeinschaft pflegen, einfach diese Praxis immer wieder üben und immer wieder gewisse Dinge einüben, dass man Dinge tut und dazu gehört auch eben dankbar zu sein, wie Paulus hier dankbar ist für die Christen in Thessalonich. Der zweite Grund, warum Paulus dankbar ist, dass sie liebende Christen sind. Genau, Liebe zu Gott ist wichtig in Vers 6. Aber nicht nur das, sie lieben untereinander. Liebe untereinander ist wichtig. Denn wie erkennt die Welt, dass wir zum Beispiel Christen sind, wenn wir Liebe untereinander haben? Und Timotheus ist zurückgekommen mit dem großartigen Bericht, dass sie einander lieben. Die anderen Geschwister sind ihnen nicht egal. Wie geht's hier, wenn wir an andere Christen denken, wenn wir an Geschwister aus unserer Gemeinde denken, die ein bisschen Gebetsanliegen vielleicht hören, dann können wir dafür beten, dann können wir eben sagen, aha, okay, oder ich rufe mal an, jemanden, wie geht's dir, ich habe gehört, dir geht's nicht so gut, ich mein, kurzes Telefonat und so weiter, das heißt, du bist mir nicht egal. Du bist in der gleichen Familie. Wir sind eine Familie, wenn wir Christen sind. Wenn du neben einem Christen sitzt heute Morgen, dann sitzt du neben einem Wunder. Ja, weil Jesus für dich gestorben ist und du das angenommen hast. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Liebende Christen und wachsende Christen. Dankbar sein für diese beiden Tatsachen. Wie oft sind wir das, dass wir sagen, ich danke Gott für diese oder jene Person, dass sie Jesus liebt, dass sie Jesus in ihrem Leben aufgenommen hat, dass sie wächst, ja, dass sie dran bleibt, sozusagen am Weinstock bleibt. Ein Grund, dankbar zu sein, wo ich jetzt kurz vor dem Gottesdienst von Bernhard erfahren, Tobias hat ihm ein SMS geschickt und vielleicht erinnern sich noch manche, Tobias hat damals von einem iranischen Christen berichtet, der Irani auch heißt, der eingesperrt war aufgrund seines Glaubens im Iran, und er hat jetzt im Radio gehört, eben der Tobias, dass der freigelassen worden ist aus dem Gefängnis. Warum auch immer. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, dankbar zu sein über einen Christen, den wir jetzt persönlich nicht kennen. Vielleicht haben wir ein Foto von ihm gesehen, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist ein Mitbruder sozusagen, der jetzt freigelassen worden ist. Und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Das heißt, wir müssen uns Zeit nehmen, einfach dankbar zu sein. Wir machen das jetzt. Gemeinsam in der Stille, im Gebet. Danke Gott für den anderen. Denk an einen Christen hier, heute, vielleicht den neben oder hinter dir, egal, jedenfalls an jemanden hier im Raum. Wenn du nicht aus dieser Gemeinde bist, denk an jemanden aus deiner Gemeinde. Wenn du hier Gast bist, denk vielleicht, oder danke für den, der dich begrüßt hat. Aber danken wir jetzt konkret füreinander in der Stille, im Gebet, dass wir an Jesus dran sind, dass wir in ihm sind, dass wir liebende Christen und wachsende Christen sind. Nehmen wir uns dafür Zeit in der Stille, die wir dann mit dem Amen abschließen. Der Raum ist jetzt voller Dankbarkeit. Amen. Wir müssen also dankbar sein. Und das Großartige ist, Paulus ist nicht nur dankbar, sondern er sagt es auch warum. Ja. Und er sagt ihnen auch, dass er für sie dankt. Tun wir das auch. Das ist wohltuend. Uns geht es nicht immer gleich. Wir haben einmal ein Experiment gemacht, so ein Experiment, das war bei einer Freizeit. In meiner Studentenzeit haben wir zum Schluss der Freizeit so einen bunten Abend gehabt. Und da war das Thema Dankbarkeit. Und da hat jeder hinten am Rücken einen Zettel, einen leeren Zettel, hinaufgeklebt bekommen. Und wir haben dann 10 Minuten Zeit gehabt, uns einfach in dem Raum zu bewegen. Und jeder war aufgefordert, auf dem anderen einen Grund darauf zu schreiben, warum er Gott dankbar ist für die Person. Ihr könnt euch vorstellen, wie großartig das war, dann, wenn du den Zettel heruntergenommen hast und bei jedem sind mindestens 5 Gründe draufgestanden. Ja. Also wenn du einmal gerade ein bisschen aktiv hast, mach sowas. Oder im Hauskreis, mach sowas. Einfach zu sagen, ich bin Gott dankbar für diese und jene konkreten Dinge. Es ist einfach wohltuend. Und du siehst, wow, es ist großartig. Gott hat dich begabt zum Beispiel. Ja? Vielleicht, wenn du deine Gaben nicht immer siehst und du brauchst jemanden anderen, der gewisse Dinge besser sieht. Auf einem anderen Blickwinkel sieht man gewisse Sachen besser. Und vielleicht machen wir sowas. Aber auch zu sehen, wow, du hast so viel Grund, dankbar zu sein und für die anderen Christen, für die Geschwister dankbar zu sein. Glaube und Liebe, das ist der Grund, wofür Paulus dankbar ist, wofür wir dankbar sein sollen. Die zweite, wofür Paulus Gott bittet, die Verse 10 bis 13. Paulus bittet für mehrere Dinge. Im Vers 10 schreibt er, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, damit wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Das heißt, sie haben noch ein bisschen zum Lernen gehabt. Sie waren natürlich noch nicht perfekt. Er bittet, dass er sie sieht. Ja? Dass er, Vers 11, den Weg zu ihnen ebnet. Sozusagen den Weg zu euch ebnet. Und wichtiger sind aber dann die Anliegen noch im Vers 12 und 13, weil das sind die Anliegen, die er direkt jetzt für die Thessalonicher betet. Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Das heißt, er bittet, das ist das erste Anliegen, dass ihre Liebe wächst. Er bittet aber nicht nur, dass sie sich weiter lieben, weil sie lieben sich anscheinend schon so gut, sondern, dass sie noch mehr lieben. Hier steht, überströmend werden, dass sie überströmend werden in der Liebe, oder überfließt, dass die Liebe überfließt. Wenn du ein Glas mit Wasser füllst, geht es irgendwann über. Und genau so will er, dass die Liebe unter ihnen überfließt. Das heißt, sie sollen diese Liebe nicht nur untereinander haben, sondern auch drüber hinaus, in der Gemeinde und drüber hinaus. Die Liebe macht nicht bei den Gemeindetüren und Gemeindemauern Halt, sondern geht drüber hinaus. Das heißt, das ist auch der Grund, warum dann die Thessalonicher Gesprächsthema waren. Ja? 100 Kilometer und mehr weiter, die haben missioniert. Das war so missionsfokussiert, diese Gemeinde, dass Menschen gehört haben, in der Stadt, da tut sich was. Da ist so eine aktive christliche Gemeinde, da merkt man richtig, diese Liebe fließt. Wir beten oft für Anliegen, für Gesundheit und so weiter, ist alles schön, aber wann beten wir für Liebe untereinander und für Liebe, die überfließt? Und das ist ein wichtiges Anliegen, dass wir das für uns beten, aber auch für uns als Gemeinde, dass diese Liebe überfließt, hinaus in die Region, in die Stadt, in unserer Umgebung. Es wird mehr Liebe unter uns und darüber hinaus sein, wenn wir dafür beten. Ganz sicher. Daher ist es wichtig, dass wir dieses Anliegen wieder praktisch werden lassen. Und das Zweite, wofür er betet, Vers 13, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Damit er eure Herzen stärke. Das heißt, er betet für Stärke, um zu wachsen. Für Herzenstärkung, um zu wachsen, dass sie tadellos und heilig sind. Wir brauchen auch oft Stärke, oder? Stärke, dieses Gebet um Stärke bedeutet aber nicht, dass wir stark sein müssen, um gerettet zu werden. Niemand wird gerettet, weil er eine gute oder starke Person ist, sondern wir können nur gerettet werden durch Jesu Blut, durch das, dass wir, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, für uns persönlich annehmen. Dass er für unsere Sünden gestorben ist, das ist das Einzige, wie wir gerettet werden können. Weil Jesus gestorben ist für uns, kann uns vergeben werden. Wir denken im Anschluss daran in der Mahlfeier. Und wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus, wenn wir ihm vertrauen, dann zieht der Heilige Geist in unser Leben ein, er lebt in uns und er beginnt uns zu verändern. Wir bleiben nicht mehr dieselben. Jeder, der Christ ist, weiß, was das heißt. Du musst mit deinem alten Leben brechen und du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und dafür betet Paulus, dass sie weiter wachsen in Tadellosigkeit und Heiligkeit. Heilig ist eigentlich nur Gott. Diese Eigenschaft heilig gehört nur Gott. Der Mensch ist ja seit dem Sündenfall von Gott getrennt. Und heilig heißt aber auch von Gott herausgerufen sein. Für Gott. Weil heilig hat mit Gerechtigkeit zu tun. Gott ist absolut heilig, absolut gerecht. Aber wir sollen heilig sein. Und wir sind heilig, wenn du dich durch Jesus gerecht machen hast lassen. Durch den Tod am Kreuz. Dann bist du gerecht vor Gott. Nur durch Jesus. Und dieses heilig und tadellos sein ist trotzdem ein Gebetsanliegen. Dass sie immer mehr und mehr erkennen, wie sehr sie von Jesus abhängig sein müssen. Wie sehr sie von ihm abhängig sind. Und wirklich jeden Tag sagen, ich brauche das Kreuz. Ja, ich bin nicht perfekt, ich brauche das Kreuz. Ich brauche Jesus. Und das ist gemeint mit dieser Stärke, um zu wachsen. Stärke, Mut, um zum Kreuz zu kommen. Brauchen wir das nicht auch? Schon, oder? In der Vorbereitung von dieser Textstelle bin ich immer mehr drauf gekommen, ich brauche das. Immer mehr, jeden Tag. Ja, aber wenn ich glaube, ich schaffe das schon selber, ich scheitere. Ich muss zum Kreuz kommen. Ich schaffe es nur mit Jesus. Ich muss zu Jesus kommen. Und wir brauchen das, wir brauchen diese Anliegen und wir brauchen das Bewusstsein, dass wir für diese Anliegen beten. Wirst du das, Geschwister, für dich, für diese Anliegen beten? Liebe, um überfließend zu sein in der Liebe? Und Stärke, um zu wachsen? Ich brauche Stärke, weil es Zeiten gibt, wo es nicht so gut läuft, wo ich schwach bin. Wo man aufgeben will. Wo man frisches Wasser braucht, wo man richtig durstig ist nach diesem frischen Wasser, nach diesem lebendigen Wasser. Bitten wir in dieser Woche diese Anliegen, wirklich regelmäßig, dieses Liebe, dass sie überfließt, und Stärke, um zu wachsen und tadellos und heilig zu sein. Ich glaube, das wird Auswirkungen haben. Wenn wir das wirklich regelmäßig beten, einfach in dem Bewusstsein, dann wird das Auswirkungen für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Liebe, um darüber hinaus zu lieben, und stärker und zu wachsen. Machen wir das zu einer Angewohnheit, dass wir einfach das regelmäßig beten. Alle Dinge, die wir uns nicht zu einer Angewohnheit machen, die vergessen wir irgendwann, oder? Gewisse Dinge muss ich manchmal wieder aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Und wenn ich gewisse Dinge einübe, regelmäßig mache, dann geht das über in Fleisch und Blut. Und das sitzt dann. Dann vergesse ich das nicht mehr. Weil wenn ich in der Früh aufstehe und ich vergesse zum Zähneputzen, das passiert nicht. Ja? Aber wenn du in der Früh aufstehst und du vergisst, für diese Anliegen zu beten, das passiert Ende dieser Woche auch nicht. Bete das regelmäßig. Wenn du noch eine Motivation brauchst, dann schau auf Ende von Vers 13. Nach dem zweiten Anliegen, damit er eure Herzen stärke und sie tadellos sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Paulus beschreibt Jesus als Herrn. Jesus ist Herr, der mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Das heißt, Jesus ist sein Herr, Jesus ist unser Herr, der wiederkommt. Das ist fix. Wir wissen nicht wann, wir wissen nur das. Und er ist dein persönlicher Herr, wenn du mit ihm lebst. Bitte ihn an. Eines Tages kommt er wieder mit seinen Heiligen, mit den Engeln, das heißt mit allen, die ihn lieben. Er kommt in Herrlichkeit und jeder, wirklich jeder wird ihn sehen. Und bis das sein wird, sollen wir jetzt seine Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar machen. Wir sollen praktisch ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit sein. Wie können wir das machen? Durch unsere Liebe, durch unsere Heiligkeit. Heiligkeit heißt, Jesus lebt in dir, Jesus hat dich gerecht gemacht und du spiegelst es wieder, dass er dich gerettet hat. Das heißt, diese Wiederkunft Jesu erinnert uns auch an die Wichtigkeit des Gebets. Das heißt, wie wichtig dieses Gebet ist. Das will Paulus hier am Ende nochmal ausdrücklich festhalten. Schaut, Jesus kommt wieder. Das heißt, dieses Gebet ist so wichtig. Seid dankbar, dass ihr wachsend seid und liebende Christen seid und bittet, dass diese Liebe noch überfließt, noch immer mehr und mehr wird. Das geht dann sogar so weit, dass wir Feinde lieben sollen. Das ist ja auch viel spannender, oder? Dass ich die liebe, die ich sowieso gern habe und die mir sympathisch sind, das ist sowieso klar. Das geht ja noch einigermaßen leicht. Auch nicht immer, aber meistens. Aber dass dann die, die mir Böses wollen, dass ich auch die liebe, die Entscheidung ist nicht so leicht. Aber genau darum geht es auch. Wenn sie überfließen soll, die Liebe, und beten wir für Stärke und zu wachsen. Und wenn wir das anhaltend beten, dann werden wir verändert. Dann werden wir verändert, persönlich und als Gemeinde. Nehmen wir uns jetzt noch einmal Zeit, um das für uns zu beten. Denkt wieder an eine Person, die vielleicht heute hier ist oder nicht hier ist, oder die hinter dir sitzt oder vor dir sitzt, und bete diese Anliegen, damit die Liebe wächst und überfließt und damit die Herzen gestärkt werden und wir tadellos sind in Heiligkeit. Nehmen wir uns 2 Minuten Zeit. Jesus, wir beten dich an, wir danken dir, dass du unser König bist. Danke für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Danke, dass uns vergeben ist. Und danke, dass wir dich eines Tages in Herrlichkeit sehen werden. Wir beten, dass diese Textstelle, die wir jetzt angeschaut haben, unser Gebetsleben beeinflusst und uns formt immer mehr. Danke, dass dein Wort aktuell ist und uns prägen möchte heute. Und wir danken dir, dass wir bisher schon Wachstum erlebt haben und dass wir auf dich vertrauen, Herr, dass wir feststellen dürfen, dass du unser Anker bist, dass nichts wankt, wenn wir auf dich stehen. Danke für deine Liebe, die du uns erwiesen hast, und danke, dass du uns fähig machst zu lieben. Und wir bitten für uns persönlich und für uns als Gemeinde, dass du diese überfließende Liebe mehr und mehr schenkst. Lass diese Liebe wirklich überfließen und schenk auch Stärke, Stärke unserer Herzen, Stärke im Glauben, in Zeiten, wo wir glauben, schwach zu sein, wo wir das gerade brauchen. Danke, dass du ein gnädiger Herr bist, auf den es sich zu vertrauen lohnt. Wir beten dich an, Herr. Amen. Wir beten an mit dem nächsten Lied.